Gartenradio mitten im Grünen.
Johann Wolfgang von Goethe war Dichter, Denker, Politiker und er war Gärtner und Botaniker. In Weimar kann man immer noch zwei berühmte Gärten von ihm besuchen. Seinen ersten Garten am Stern samt kleinen Wohnhaus hatte der damals 28-Jährige im April 1776 bezogen. Ein verwildertes Gelände, fast 10.000 Quadratmeter groß, in dem er unter anderem eine Malvenallee pflanzte und Kletterrosen die Hauswand hochranken ließ. Das war damals eine ziemliche Sensation. Der Garten liegt am Hang, immer noch außerhalb der Stadt und immer noch mit grandiosem Blick über eine weite Wiesenlandschaft, durch die sich die Ilm vorbei an mächtigen Baumriesen windet. Diesen Garten hat Goethe auch behalten, als er nach Weimar in die Stadt umgezogen ist, in ein 18-Zimmer-Haus mit 450 Quadratmeter Wohnfläche und knapp 2000 Quadratmeter großem Garten. Auch diesen Garten am Frauenplan gibt's immer noch. Allerdings wird er am 1. November diesen Jahres samt Wohnhaus für 4 Jahre geschlossen. 2030 macht er wieder auf. Das Haus wird saniert und die Klassikstiftung Weimar nutzt die Zeit, um auch den Garten noch mehr ins Goethe-Original zu versetzen. Seit 3,5 Jahren wird schon geplant, denn der zukünftige Garten soll nicht nur Goethe, den Gärtner und Gemüsefreund, originalgetreuer abbilden, sondern auch den Naturwissenschaftler erfahrbarer machen, der unter anderem nach einer Urpflanze suchte und schon vor 200 Jahren nach Wegen aus einer Energiekrise. Das Haus am Frauenplan in Weimar ist ein 40 Meter langer gelb-beiger Barockbau mit einer langen Reihe weiß umrahmter Fenster. In der Mitte befindet sich ein großes hölzernes Hoftor, durch das früher Pferdekutschen direkt in den Innenhof fahren konnten. Aber Überraschung, Goethe selbst lebte nicht in dem repräsentativen Vorderhaus, sondern er hatte es sich im bescheidenen Hinterhaus gemütlich gemacht und über eine hölzerne Veranda, einen sogenannten Altan, gelangte er über eine Treppe direkt in seinen Garten. Dort treffe ich den Landschaftsarchitekten Michael Sperber von der Klassikstiftung Weimar, der die Gartenumgestaltung plant, eine große Mappe unter dem Arm hat und schon einen ersten Hinweis darauf gibt, wie wichtig sein Garten für Goethe war.
Wir stehen gerade auf der Rückseite des Hinterhauses, wo Goethes Schlafstube und seine Schreibstube ist. Die Schreibstube kann man ganz gut erkennen, weil an den alten Fenstern sind Fensterläden und die hat ein kleines Löchlein, dieser Fensterladen. Also Goethe saß immer mit direktem Blickkontakt an seinem Schreibtisch und konnte in den Garten schauen und er schaute dann immer auf den westlichen Teil, der jetzt dieser sehr blumenreiche Garten ist. Ne? Direkt unterhalb seines Fensters der alte Weinstock, über den er auch geschrieben hat. Zu seiner Zeit war es ein ungarischer Weinstock, an dem er selber auch geschnitten hat und wo er sich die neuesten Schnitttechniken in der Literatur besorgt hat und dann ausprobiert hat, ob er diesen alten Weinstock noch verjüngen kann. Und die alten Rosen hat er direkt von seinem Fenster aus gesehen. Ganz wichtig, wir laufen sozusagen auf einem kleinen Kiesweg zwischen den Rabatten. Auf der einen Seite die bunten Stauden, auf der anderen Seite haben wir quasi eine Rosenreihe Hochstämme, eingefasst von Buchsbaum. Darunter auch wieder kleine Stauden gepflanzt. Und in der Mitte dieses großen Beetes gibt es eine Rasenfläche.
Sie haben auch Karten dabei?
Genau. Also wir stehen in einem geschlossenen Garten. Das Haus, in dem Goethe wohnt, das ist ca. 80 Jahre vorher gebaut worden, bevor er eingezogen ist, als barockes Palais, hatte einen barocken Garten. Und dieser Garten war eingefasst von der Ackerwandmauer.
Was denn eine Ackerwandmauer?
Das ist eine schöne Natursteinmauer. Die heißt Ackerwand, weil dahinter befand sich zu Goethes Zeiten schon die Feldflur, beziehungsweise der herzogliche Garten gleich nebenan. Und dass sie so geschlossen ist, hat was damit zu tun, dass der Herzog nicht mochte, dass die Bürger in seinen herzoglichen Garten traten.
Gibt es denn noch irgendeine Pflanze, die Goethe auch schon gesehen hat?
Genau wissen wir das nicht, aber wir vermuten sehr stark. Hier gehen wir gerade entlang der Schmalseite unter einer wilden Kornelkirschenhecke. Die Blätter streifen über unsere Köpfe. Die Kornelkirschbäume sind 5-6 Meter hoch. Und jetzt stehen wir unter einem alten Baum, der einen sehr knorrigen Stamm hat. Der sieht aus, als ob mehrere Stämme ineinander gewachsen sind. Hat eine ganz schuppige Rinde. Das ist unser ältestes Gewächs hier im Garten.
Michael Sperber zeigt auf einen versteckten Gartenteil hinter der mächtigen Kornelkirschenhecke. Eine wilde Wiese mit Obstbäumen und Beeten.
Als ich das erste Mal in diesen Garten kam, fand ich es eigentlich den anrührendsten Teil, weil hier sieht man, dass gegärtnert wird. Hier sieht man die Reste eines Frühbeetes, den Apfelbaum und die Pflaume und Kompost und eine Wasserzapfstelle. Und das ist tatsächlich auch eine Tradition, also gelebte Denkmalpflege. Hier wird noch so gegärtnert wie vor 200 Jahren. Also in diesem Garten ist tatsächlich fast alles Handarbeit.
Hat er denn selber im Garten gearbeitet?
Ja, auch. Als junger Mann ist er hier angekommen zu dem Garten am Stern, wo er diesen verwilderten Garten mit hergerichtet hat, selber Linden und Malven gepflanzt hat. Später blieb ihm dafür weniger Zeit. Aber er hat sich immer intensiv mit seiner Frau, mit seinem Sohn über den Garten ausgetauscht und war immer im Bilde, was gerade wuchs. Und eine seiner letzten Schriften in seiner Schreibstube, in seinem Bett, sind ja im März 1832 noch die Aufgaben für den März gewesen, die er dann notiert hat und die der Gärtner dann umsetzen sollte.
Jetzt hatte Goethe ja zwei Gärten. Der erste Garten, den er hatte, war in dem Gartenhaus in Ilm. Und den hat er auch immer behalten, auch als er dann hier hingegangen ist. Warum brauchte er zwei?
Tatsächlich haben wir sogar vier Gärten, die er hatte und brauchte für seine Familie und Hausstand. Er hatte diesen Garten am Haus, er hatte den alten Garten, also den Garten am Stern, am Goethe-Gartenhaus. Dorthin zog er sich zurück, wenn er Ruhe brauchte vor dem Trubel und den vielen Aufgaben. Dann war lange Zeit dazu gepachtet ein sogenanntes Krautland, auf dem man den Grundbestandteil an Gemüse angebaut hat, den man brauchte. Und um das Jahr 1800 herum besaß die Familie auch 5 Jahre lang ein Landgut, etwas außerhalb von Weimar, in Oberroßlau. Und man hat gedacht, damit hätte Christiane Vulpius dann ein Auskommen und ein eigenes Standbein wirtschaftliches. Das hat aber damals nicht so funktioniert. Man hat von dem Landgut einmal im Jahr dann ein Schwein bekommen, das man auch hier vor Ort geschlachtet hat.
Kleiner Exkurs zu Christiane Vulpius. Goethe hatte sie in Weimar 1788 kennengelernt. Da war er gerade von seiner 2-jährigen Auszeit in Italien zurück am Frauenplan. Und nachdem er seinem Dienstherrn Herzog Karl August schon quasi Lohnfortzahlung auch in Zeiten seiner Italienreise abgerungen hatte, hatte er wieder gut verhandelt. Keine laufenden Regierungsgeschäfte mehr bei vollem Lohn. Zu tun hatte Goethe trotzdem viel. Neben seiner Dichtung und seinen naturwissenschaftlichen Studien leitete er unter anderem das Weimarer Hoftheater, er kümmerte sich um die Hofbibliothek und arbeitete in Jena beim Umbau des Botanischen Gartens mit. Und dann stand eben kurz nach seiner Rückkehr die damals 23-jährige Christiane Vulpius vor ihm. Und Goethe verliebte sich sofort in die junge Frau, die in einer Kunstblumenfabrik arbeitete. Zum Entsetzen der Weimarer Gesellschaft lebte er 18 Jahre in wilder Ehe mit ihr und später mit Sohn August im Haus am Frauenplan, bis dann im Jahr 1806 geheiratet wurde. Und Christiane Vulpius war für den bzw. für die Gärten unverzichtbar. Denn wenn Johann Wolfgang auf Reisen war, und das war oft, dann schickte er ihr Saatgut von Spinat, von Mangold oder Rapontica nach Hause, also den Samen der gemeinen Nachtkerze. Die Wurzel war damals ein beliebtes Gemüse. Sie kümmerte sich um den Anbau, um die Ernte und nahm tapfer den Kampf gegen Schneckenplagen auf. Und in liebevollen Briefen an Johann Wolfgang von Goethe sehnte sie sich nach gemeinsamen, intimen Schlampamsstunden im Garten. Da muss man keine Dichterin sein, um sich vorzustellen, was sie damit gemeint haben könnte. Michael Sperber führt mich noch einmal zurück zum Haus und zum nur noch symbolischen Rest essbarer Pflanzen, die von Goethes einstigem Küchengarten übrig geblieben sind. Und die trotzdem auch zeigen, dass Goethe mehr war als ein Gärtner. Selten ging er ohne Lupe in den Garten, weil eine Pflanze für ihn nicht nur schön oder schmackhaft war, sondern ein Studienobjekt.
Wir stehen hier am Kräuterbeet. Es gab tatsächlich hier im Garten auch Spargelbeete. Auch die Schocken wurden angebaut. Pfirsiche, die er schon aus seiner Kindheit aus Frankfurt kannte. Und im Moment sieht man von dem Gemüse und von dem Obst relativ wenig.
Jetzt sehe ich hier Weinraute und Rosmarin. Dahinter eine riesige, 3 Meter hohe Pfeifenwinde.
Genau, die ist auch hier im Garten gewesen. Man muss tatsächlich immer so diese Epochen unterscheiden. Ganz zum Ende seines Lebens hat er sich immer noch mit Wissenschaft befasst, mit Spiraltendenzen. Betrifft zum einen auch den Aufbau von Blüten bei der Sonnenblume, dass die kreisförmig, spiralig angeordneten Kerne sind. Oder eben auch Kletterpflanzen sich in der Natur fortbewegen. Also diese interessanten Pflanzen hat er sich immer in seine Nähe geholt.
Aber war er mit seiner Natur- und Gartenleidenschaft besonders in seiner Zeit oder war das normal?
Er wird hier in Weimar schon etwas außergewöhnlich gewesen sein. Er hatte einige Interessenten, also auch der Herzog hat promoviert über Pflanzen. Auch in Jena mit dem Aufbau der Botanik und des Botanischen Gartens und überhaupt der Naturwissenschaftlichen Fakultät hatte er schon sehr viele Verbündete. Aber was sich auch zeigt, er hat korrespondiert mit sehr vielen Persönlichkeiten in ganz Deutschland. hatte natürlich auch durch seine Reise in die Schweiz und nach Italien Kontakte, sodass er nicht auf diesen kleinen Kosmos von Weimar nur angewiesen war, wo er dann sicherlich schon ein bisschen ein Exot war.
Also es gibt ja Experten, die sagen, er war eigentlich mehr Naturwissenschaftler als Dichter. Und das konnte man hier in dem Garten dann auch merken?
Also Naturwissenschaftler war er ganz gewiss, aber er war natürlich auch Dichter und auch Pflanzenliebhaber. Und ich sag mal so, Naturwissenschaftler, das muss man so in dem Kontext sehen, weil zu dieser Zeit erst diese Naturwissenschaft in der Entstehung begriffen war. Aber eins, was jetzt im Moment tatsächlich fehlt, Goethe als Naturforscher, das findet man im Moment im Garten nicht. Und wenn wir den Gartenpavillon öffnen, gibt es dort eine Ausstellung zu Goethes naturwissenschaftlichen Studien, zur Botanik, zur Meteorologie. Da im Umfeld wollen wir eine kleine Pflanzung errichten, die wir nachweislich 1794 hier haben, als Goethe hier einzog mit seiner Familie. War er knapp anderthalb Jahre kaum hier. Er war mit dem Herzog auf Feldzug in Frankreich und hatte vorher seine Freunde instruiert, die den Umbau des Hauses leiteten. Aber er hat auch klare Vorstellungen gehabt, was mit dem Garten passieren soll. Und die Projektleiterin war damals Christiane Vulpius. Als Frau mit einem dreijährigen Kind, Baumaßnahmen im Haus, Riesenhausstand, der zu betreuen war und dann noch den Garten umgestalten. Also diese Frau war richtig tough.
Und er hat sich vom Acker gemacht.
Ja, sein Dienstherr hat ihn einfach mitgenommen. Und als er dann wiederkam, brachte er auch Kenntnisse aus Frankreich mit. Er hatte dort von dem Botaniker Jussieu gehört und bestellte als erstes dann hier in Weimar mehrere Bücher zu Gartenbau und zu dem botanischen System nach Jussieu. Heute kennen wir vor allem Linné, einer, der Pflanzen kategorisiert hat in Familien. Und diese Idee ist ja bis heute noch sehr lebendig. Aber dieses natürliche System, das Jussieu dann nach Linné eingeführt hat, das ist was, was heute auch als richtig anerkannt wird, aber es ist nicht so berühmt. Und Goethe hat sich sehr dafür eingesetzt, dieses natürliche System der Pflanzenfamilien zu etablieren und hat das hier im Garten demonstriert, indem er wie in einem kleinen botanischen Garten mehrere Pflanzenfamilien angepflanzt hat.
Und pflanzen Sie da auch so ein Beispiel dann in dem neuen Garten?
Genau, das ist unser Ansinnen, dass wir so eine kleine botanische Ecke schaffen, damit wir das demonstrieren können. Und außerdem wollen wir neben dem Gartenpavillon dann auch eine Vermittlungsecke etablieren, also weil wir ja sehr viele Schulklassen haben und Goethe hat natürlich noch viele andere Experimente mit Pflanzen auch gemacht, mit Frühbeeten und Glas und Farben.
Und wie der Pavillon bestückt und die Pflanzenfamilie geplant wird, darüber berät Michael Sperber unter anderem mit Thomas Schmuck, dem Kustos der naturwissenschaftlichen Sammlung im Goethehaus am Frauenplan, einem ca. 20 Meter langen Raum mit Bücherregalen, mehreren Tischen in der Mitte und einer raumlangen Schrankwand, die aus Vitrinen und Schubladen besteht. Thomas Schmuck steckt einen Schlüssel in das Schloss einer Vitrine und schließt auf.
Die gesamte Sammlung sind über 23.000 Naturobjekte. Ganz viele Schädel, auch Menschenschädel aus Goethes Sammlung. Unter anderem der angebliche Schädel des Malers Anton van Dyck, angeblich sage ich, weil schon Goethe wusste, dass es nicht ist. Es ging immer so darum, ob man das Geistige in den Formen der Natur, in den körperlichen Dingen, im Materiellen sich widerspiegelt findet. Dann haben wir eben die große botanische Sammlung, das ist der zweitgrößte Teil. Der größte Teil sind natürlich Gesteine, Mineralien, Fossilien. Neben dem Herbar gibt es die Samen- und Früchtesammlung, Kokosnüsse, viele tropische Früchte. Goethe hat auch mikroskopiert, hier haben wir eines der Mikroskope von Goethe. Ich muss dazu sagen, die Sammlung wird gerade bearbeitet, wir wissen ganz wenig darüber. Das ist das Erstaunliche an Goethes naturwissenschaftliche Sammlung, dass viel weniger bekannt ist, als man glauben sollte. Wir glauben immer, dass man über Goethe nicht nur alles schon weiß, sondern dass alles schon 500 Mal beschrieben ist. Dem ist nicht so. Wir haben jetzt gerade begonnen mit der Erforschung der botanischen Sammlung. Es gibt natürlich Bücher über die Metamorphose der Pflanzen, aber darüber hinaus eben nicht.
Wir schauen auf die Tische in der Mitte des Raumes, auf denen Thomas Schmuck Blätter aus Goethes Herbarium ausgelegt hat. Filigrane, gepresste Pflanzen auf vergilbtem Papier.
Hier haben wir eine Pulsatilla, eine Küchenschelle, von den Trockenwiesen kennt, blüht sehr schön. Er hat sie natürlich einerseits für sich selbst zum Lernen verwendet, also die Vielfalt des Natur- und des Pflanzenreiches kann man ja nur durch Anschauung erwerben. Anschauung ist ein zentraler Begriff auch bei ihm. Durch das immer wieder Betrachten und das Verstehen der Formen Hier haben wir eine nordamerikanische Rubusart, also eine Himbeere, die Dufthimbeere.
Wunderschön, ist ja eine Riesenblüte.
Ist sehr schön, ja. Und ich will damit sagen, es sind nicht nur mitteleuropäische oder nicht nur Sachen aus der Umgebung. Da sind auch so fragile Stücke dabei, wie diese fädige Rotalge. Unendlich empfindlich.
Aber hat Goethe auch selber gepresst, Pflanzen?
Also Goethe hat selber gesammelt, nicht so systematisch gesammelt und gepresst, wie das Humboldt zum Beispiel gemacht hat. Goethe hat die meisten Blätter seines Herbars gekauft. Ist ja nicht ein Herbar, wenn man es genau nimmt, sondern es sind mindestens 11. Und er hat auch Sammelreisen quasi unternommen auf seinen Reisen nach Böhmen und durch Mitteldeutschland. Und da hatte er auch jemand bei sich, der ihm da unterstützt hat beim Sammeln. Also Dinge zu sammeln, also Gesteine, Mineralien, Pflanzen, Käfer, das hat eigentlich fast jeder gemacht. Und Goethe hat auch seinen Sohn unterstützt und auch gefördert bei der Anlage von dessen Sammlungen. Der hatte auch eben eine eigene Sammlung, auf die er stolz war als 7-, 8-, 9-, 10-Jähriger. Mit ganz tollen Dingen. Und Goethe hat auch die Kontakte vermittelt. Das heißt, da haben große Wissenschaftler, haben auch dem kleinen August, so dem 12-Jährigen, auch Dinge geschickt. Also das war sehr in.
Was hatte Goethe denn für einen Naturbegriff?
Naja, Goethe hat sich sein ganzes Leben lang mit Natur beschäftigt. Und man kann jetzt nicht eine Definition geben, das hat Goethe auch abgelehnt, was Natur ist. Sondern Natur erschließt sich in einem ganzheitlichen Zugang, also nicht in einem künstlerischen, sondern auch am naturwissenschaftlichen, einem forschenden. Also Natur ist etwas, was nur bis zu einer bestimmten Grenze begreiflich ist. Diese Grenze nennt er Urphänomen. Natur ist was Ganzes, was Göttliches. Und wir werden uns unser ganzes Leben lang bemühen müssen und nie zum Ende kommen, um Natur verstehen zu können.
Er war auch auf der Suche nach der Urpflanze.
Die Urpflanze steht eine Zeit lang im Zentrum von Goethes Denken. Goethe stellt sich vor, dass wenn die Natur eine Ordnung hat und das Pflanzenreich auch eine Ordnung hat, dann gibt es vielleicht ein Grundprinzip, nach dem sich Pflanzen entwickeln, beziehungsweise die Natur Pflanzen abwandelt. Und er nennt diesen idealen Typus, nennt er Urpflanze. Das ist also nicht eine Pflanze, die am Beginn der Evolution steht, sondern das ist ein Typus, eine Idee, von der ich alle Pflanzen, die existieren, aber auch zukünftige ableiten kann. Goethe hat sich vorgestellt, dass die tatsächlich existiert, eine Zeit lang hat die auch gesucht, ist dann aber darauf gekommen, dass er eigentlich eine Idee sucht und nicht eine tatsächliche Pflanze und ist dann von diesem Begriff Urpflanze wieder abgekommen, nennt das Metamorphose der Pflanzen oder die Vielfalt der Pflanzen, das Ergebnis der Metamorphose des Blatts. Von Blättern lässt sich alles ableiten. Natur hat Ordnung, die wir entschleiern, entdecken können. Da war Karl von Linné einer der wichtigsten Personen für ihn. Er hat ihn nicht persönlich gekannt, aber er hat ihn gelesen, auch kritisiert und sagt von ihm, Linné ist der Ordner der Natur. Und Linné hat ja von sich gesagt, Gott hat die Tiere und Pflanzen geschaffen, ich habe sie geordnet. Also es war ein Mensch mit großem Selbstbewusstsein. Diese Ordnung hat sich weit verbreitet im 1800, war sehr erfolgreich, dieses Ordnungssystem. Das ist ein Sexualsystem, zwei Geschlechter und die Blüten, die Sexualorgane sind, wenn man so will, dienen uns dazu, die Natur in künstliche Klassen einzuordnen. Linné hat 24 Klassen unterschieden, nach der Anzahl der Staubblätter zum Beispiel, nach der Anzahl der Fruchtblätter. Das ist ein sehr einfaches System, wird aber dann immer mehr problematisch, weil immer mehr Pflanzen bekannt werden und man dann auch bei Pflanzen, die offensichtlich miteinander in irgendeiner Form verwandt sind, weil sie sich so ähnlich sind, aber sich eben nur in der Anzahl 2 oder 3 Staubblätter unterscheiden, dann plötzlich in ganz anderen Klassen sind. Das hat man und auch Linné schon selbst als unbefriedigend empfunden. Da hat man den Versuch gemacht, ein natürliches System zu entwickeln, das eben nach Familien geordnet ist, also nach Verbänden, nach Gruppen von Gattungen und Arten, die irgendwie familiär zusammengehören.
In dem neuen Garten wird es ja auch Beete geben, wo man versucht, diesen Naturbegriff, also dass er von Pflanzenfamilien ausgegangen ist, abzubilden. Was würden Sie sagen, Herr Sperber, dann pflanzen Sie doch mal das.
Also wenn ich mir das aussuchen könnte, ich würde leicht erkennbare Pflanzenfamilien wahrscheinlich zeigen wollen. Bei den Nachtschattengewächsen, die ja recht uniform sind, da könnte man ja Kartoffeln, Tomaten, bittersüßen Nachtschatten oder das Pilsenkraut oder den Stechapfel, das sind alles Formen, die ähnliche Früchte hervorbringen, ähnliche Beblätterung und vor allem die Blüten haben, auch in ihrem Chemismus ähnliche Gifte sozusagen hervorbringen, Alkaloide und so weiter, dass man dann sieht, sie schauen sich auch alle ähnlich, aber sie sind nicht dasselbe. Das ist eine natürliche Familie.
Also es wird vor allem eins klar, es ist eine knifflige Aufgabe, Goethes Blick als Botaniker und Naturwissenschaftler allgemeinverständlich erfahrbar zu machen. Aber auch der Garten selbst steht vor einer gewaltigen Herausforderung, denn auch der ganz persönliche, der physische Blick Goethes auf seinen Garten damals soll wiederhergestellt werden. Was das bedeutet, erklärt mir Michael Sperber in Goethes einstigem Wandelgang zwischen der Ackerwandmauer und einer mannshohen geschnittenen Formhecke, wohin der Dichter sich zurückzog, wenn er unbeobachtet nachdenken wollte.
Wir stehen ja hier an dieser uralten Kornelkirschenhecke und stehen auf dem Weg, und zur Hecke hinunter fällt der Weg 15 cm ab. Dieser Garten ist wirklich 200 Jahre insofern unberührt, weil man diese Wege damals nicht ausgebaut hat. Man hat nicht gepflastert und eine Packlage, grobe Steine unten reingepackt, sondern man hat Sand, feinen Kies gestreut, und mit der Zeit wächst er einfach nach oben. Und das Gleiche passiert in den Beeten, wenn man die immer aufdüngt. Ja, die Bauern haben hier Mist angeliefert, Pferdeäpfel, und die wurden eingearbeitet, damit der Küchengarten besser gedeiht. Pro Jahr 1 mm. Wir sind jetzt bei 20 cm Höhenunterschied zu Goethes Zeit.
Und?
Genau, das ist das, was jetzt kontrovers diskutiert wird, auch in der Denkmalpflege. Belässt man das so oder geht man auf die historische räumliche Situation zurück? Und in so einem geschlossenen Garten wie hier kann so ein Höhenunterschied von 20 oder im Kompostbereich, wo noch mehr gelagert wird, 40 cm, sehr viel ausmachen. Das gibt einen ganz anderen Raumeindruck. Man hat den Garten ja bewahrt, also die Raumstruktur ist tatsächlich so geblieben. Wo sind die Hecken und wo ist die Mauer? Aber die Höhe ist nach oben gewachsen. Also wir gucken inzwischen über die Mauer, die Goethe nur von unten die Mauergrund angeschaut hat.
Und wofür haben Sie sich jetzt entschieden?
Dass wir diese 20 cm, die aufgewachsen sind seit Goethes Zeit, abtragen. Mit den Archäologen natürlich zusammen. Das wird sicherlich auch noch kontrovers diskutiert werden, so in der Öffentlichkeit. Tatsächlich werden wir viele Pflanzen aus dem Garten entnehmen. Die großen Gehölze bleiben, auch die Kornelkirschenhecke. Aber Stauden, Rosen werden für die Zeit ausziehen und nach der Baumaßnahme wieder hereinkommen.
Wo kommen denn dann die ganzen Pflanzen hin?
Wir müssen leider diese Buchsbaumeinfassung und die Stauden auspflanzen.
Können sich die Weimaraner dann Pflanzen abholen hier?
Das ist schon so gedacht. Also wir überlegen, ob wir so eine Aktion machen. Der Großteil der Pflanzen, den werden wir auch erstmal in anderen Hausgärten verpflanzen, weil wir da auch gerade den Bedarf haben. Aber wir geben das bekannt, ob das Mitte November klappt und wie viel, ob sich das lohnt.
Wie oft ist der Garten denn umgestaltet worden?
Also eigentlich wurde er immer sehr gut behalten. Also als Walter von Goethe 1785 starb, ging der Garten an das Land Thüringen oder an das Herzogtum. Man hat sehr viel Wert drauf gelegt, es so zu bewahren. Eigentlich ändert sich der Garten nur in den Generationen. Mal werden die Bäume groß und verschatten ihn mehr. Und die Gärtner klagen, dass sie gar nicht die schönen Blumen züchten können. Und mal ist der Garten viel lichter und sonnenbeschienener wie jetzt zur Zeit, weil Bäume abgestorben sind.
Okay, also der Garten wird dann in 4 Jahren auf alle Fälle schon mal 20 cm tiefer sein. Was wird noch anders sein?
Ja, also im Moment stehen wir in diesem spätsommerlichen Blütenmeer hier. Und wir vermissen das Gemüse.
Und das ist jetzt hier die Rasenfläche, wo das Gemüse hinkommt?
Richtig, genau. Auch diese Blumenrabatte, die hier am Rand steht, die wird dann eine Obststrauchrabatte dann werden. Johannisbeeren, vielleicht auch ein paar Kräuter, Salbei und Rosmarin, wie wir es da hinten jetzt schon haben, sodass man eine kleine Einfassung hat, sodass dieses Küchenbeet auch wieder mit den restlichen Rabattenstrukturen harmoniert.
Und haben Sie schon einen Plan, was dann so wohin kommt?
Wir arbeiten zusammen mit den Gärtnern an dem Plan. Es braucht ja auch eine Fruchtfolge. Also die Spargel werden ja für 10 Jahre an einer Stelle bleiben und andere Gemüse müssen wir halt immer mal durchwechseln. Also ich habe eine Liste mit ganz vielen Gemüsesorten, wo wir Quellen gefunden haben. Auch wir wissen ungefähr auch, in welchen Jahren die dann erwähnt wurden. Sehr viel Kohl steht auf dem Speiseplan, auch ältere Salatsorten, Forellensalat.
Und kommen auch so Lieblingsgemüse von Goethe rein?
Den Spargel habe ich schon erwähnt. Und was mir persönlich wichtig ist, also so diese Sachen, die weniger bekannt sind, wie dieser Meerkohl, den ich im Frühjahr bleichen muss, damit ich diese Triebe essbar habe. Oder auch Artischocken finde ich wichtig, weil wir kennen sie inzwischen aus dem Supermarkt, aber dass sie früher selber angebaut wurden, ja, das finde ich einfach so ein Highlight.
In 4 Jahren können ja viele Dürren und Fluten ins Land gegangen sein, wollen wir nicht hoffen, aber es könnte ja sein. Sie müssen ja auch einen klimaresilienten Garten schaffen. Fließt das irgendwie ein?
Unbedingt. Also Goethe ist natürlich auch sehr gut dokumentiert. Ich habe viele Quellen. Aber wenn man sich mit der Zeitgeschichte befasst und gesehen hat, was er in diesen 40 Jahren, in denen er hier in dem Garten gelebt hat, was es da für Umbrüche gab und wie Goethe da reagiert hat, selber die Moderne mit vorangetrieben hat, finde ich das sehr inspirierend. Also ein gutes Beispiel ist, dass Goethe den Schlüssel zum Holzlager bei sich verwahrte in seinem Schlafzimmer. Es gibt eine Abbildung von Goethe in seinem Schreibzimmer, wo er mit einem Wintermantel steht. Und wir hatten einmal aufbereitet, wie viel seines Einkommens er für Brennstoff und für Leuchtmittel ausgegeben hat. Und das ist unglaublich viel im Vergleich. Das macht man sich heute keine Vorstellung, wo der Strom bei uns aus der Dose kommt. Das sind die damaligen Herausforderungen gewesen. Und wenn man sich sozusagen mal seinen Fußabdruck zu unserem ins Verhältnis setzt, finde ich das einfach eine spannende Überlegung.
Goethe, Holz und Energie. Auch dazu finden sich in seiner naturwissenschaftlichen Sammlung Belege. Thomas Schmuck zeigt auf einen braunen Gegenstand in einer der Vitrinen. Ist das eine Wurzel? Hat er sich auf die Wurzeln interessiert?
Ja, natürlich. Für Wurzeln, für Früchte, für Überwachsungen. Das Interessante ist, dass die Goethezeit am Beginn dieses fossilen Zeitalters steht. Das heißt, wir steigen von Holz, einem dem Hauptenergieträger, um auf Kohle in dieser Zeit. Das ist aus einer Krise erwachsen seinerzeit, aus einer Waldkrise, aus einer Holzkrise. Es gab einfach zu viele Menschen für zu wenig Holz, wenn man so will, zu wenig Energie, hat große Befürchtungen ausgelöst. Wenn Sie die Texte von damals lesen, da hat man das Gefühl, man liest was Modernes in dieser Sorge um den Fortbestand. Ich finde diese Spiegelungen interessant, diese Parallelen, das Ende der Holzzeit und das Ende des fossilen Zeitalters. Das hat natürlich strukturelle Ähnlichkeiten und ich finde das interessant, das zu vergleichen.
Und könnte man irgendeinen Gedanken bei Goethe sich ausleihen, um auf die Krise zu reagieren oder nicht?
Naja, das Ziel in der Goethezeit war, vom Holz unabhängige Energieformen zu finden. Das war Kohle hauptsächlich oder Torf, interessanterweise. Und auch die Holzproduktion selber zu verbessern, indem man Holz spart, das, was wir heute auch haben, Energie sparen, beziehungsweise, dass man Wälder kreiert. Wir sind also am Beginn der modernen Forstwirtschaft in dieser Zeit, an denen ja auch Goethe teilgenommen hat, aber auch der ganze Umkreis. Goethe war ja nicht das alleinige Genie, das einzige mitbekommen hat, sondern ein Sohn von Herder wird Forstmann, ein Sohn von Schiller wird Forstmann. Die gehen alle in diese Branchen, wo man etwas wirtschaftlich, gesellschaftlich tun kann und versuchen, Wälder, die ja sehr runtergekommen sind, wenn man nur Raubbau betreibt, wieder auf Vordermann zu bringen sozusagen. Und ich glaube, diese Diskussion und diese Prozesse, die da stattfinden, es kann sehr interessant sein, das auch heute dann nochmal zu reflektieren. Wie hat man das vor 200 Jahren gemacht?
Was glauben Sie denn, wie Goethe mit dem Klimawandel umgegangen wäre?
Das ist eine schwierige Frage. Könnte man in die eine Richtung gehen und sagen, dass sich für Goethe Natur ja prinzipiell in einer ständigen Veränderung zeigt? Und das gilt auch fürs Klima. Goethe war ja der Erste, der die Idee hatte, dass es Eiszeiten gegeben haben muss. Er nennt das Kälteperioden früheren Zeiten. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er es gelassen gesehen, vielleicht auch nicht. Weil uns geht es ja um den menschengemachten Klimawandel und nicht um einen geologischen, der in viel größeren Zeiträumen stattfindet. Und das ist schon viel schwieriger zu beantworten, die Frage. Aber vielleicht nur eine ganz kurze Bemerkung dazu. Diese großen geologischen Zeiträume, wie wir sie heute kennen, die wurden auch schon zur Goethezeit diskutiert, aber Goethe selber konnte damit nur sehr schwer was damit anfangen, weil ihm das als eine Infragestellung des Sinns des Menschen erschienen ist, im Sinne von einer Natur, die ja Millionen, vielleicht ja Milliarden alt ist. Und es gibt diese Ideen bereits auch in den Naturwissenschaften des 18. Jahrhunderts, dass die Erde 2 Milliarden Jahre alt ist. Das reduziert den Menschen ja auf was Nichtiges. Und damit hat er gehadert.
Jetzt sind Sie ja auch eingebunden in diese Planung von dem neuen Garten. Was würden Sie sich denn wünschen, wo Sie sagen würden, das würde sich echt lohnen, wenn wir das mal zeigen?
Also wir richten ja den Gartenpavillon neu ein. Das ist ein Pavillon, der bislang nicht öffentlich zugänglich war. Und den widmen wir ganz der Idee der Metamorphose. Und da wird das Erdgeschoss ausschließlich den Pflanzen gewidmet sein, also auch Pflanzen, die im Garten vorkommen, aber auch natürlich Pflanzen hier aus der Sammlung. Wir werden das herbar, das können wir ja nicht dauerhaft ausstellen, das ist zu empfindlich, das würde kaputt gehen, aber wir werden da künstlerisch verfremdete Faksimiles quasi machen, damit der Besucher, die Besucherin eine Vorstellung bekommt, was Goethe interessiert hat, was er gesammelt hat, wie das aussieht und so weiter. Und wir wollen da eine Korrespondenz gerne herstellen zwischen dem Inneren des Pavillons, welche Pflanzen da drinnen zu sehen sind, und den Pflanzen draußen, also in diesen Beeten des natürlichen Systems. Das wird ja nur ein ganz kleiner Teil sein. Der größere Teil wird der Schmuckgarten sein und es wird auch einen Wirtschaftsgarten geben. Also wir werden wieder näher an Goethe herankommen damit, näher an die Goethe-zeitlichen Zustände, wo auch die Wissenschaft eine Rolle spielen wird, aber auch die Wirtschaft, die ja ganz wichtig war. Viele Fragen, die Goethe sich gestellt hat, viele Methoden und Antworten und Versuche von Antworten, die er gegeben hat, sind heute noch interessant, weil sie vergleichbar sind mit den heutigen Fragen und Antworten.
Also, zum Beispiel?
Ob das Natur nicht nur ein zergliederbares Phänomen ist auf der einen Seite oder ein esoterisch erfahrbares auf der anderen, sondern es ist ein ganzheitliches, sich immer dem Verständnis irgendwie entziehendes Gebilde, wenn man so will, dem man sich auf viele Arten nähern kann und muss. Und das ist in Goethes Werk, seiner Arbeit, in seinem Leben, in seiner Dichtung, in seinen wissenschaftlichen Schriften exemplarisch hervorgebildet. Wenn man sich anschaut, wie groß das naturwissenschaftliche Werk Goethes ist, sind diese 1,5 Reihen, diese weißen Bände
in dem Regal da.
In dem Regal, das finden Sie in keiner Gesamtausgabe drinnen. Das ist alles das, was Goethe zu den Naturwissenschaften geschrieben hat. Da ist nicht nur Chemie und Physik drinnen, da ist natürlich die ganze Farbenlehre drinnen, umfangreiche Schriften zur Geologie und Mineralogie, die kaum bekannt sind, aber auch viel zur Botanik, zur vergleichenden Anatomie und so weiter. Aber auch Meteorologie oder Astronomie finden Sie da. Er hatte ein lebenslanges, eigentlich unbezähmbares Interesse und eine unbezähmbare Neugier. Und das finde ich das Interessante an ihm. Er war jetzt nicht derjenige, der gekommen ist, die Probleme gesehen hat, sie gelöst hat, sondern er war jemand, der immer wieder neu begonnen hat und nie aufgehört hat, sich dafür zu interessieren. Bis in die letzten Tage seines Lebens, buchstäblich. Er hat noch fast am Sterbebett gehofft, dass jetzt noch neue Sendungen mit Mineralien aus Paris kommen oder neue Fossilien, mit denen er sich beschäftigen kann. Und das schreibt er auch in den letzten Briefen. Also er ist gestorben am 22. März, am 15. März und am 17. März gibt es noch diese langen Briefe, wo er es gar nicht erwarten kann, dass das endlich kommt.
Also wenn man sich eins von Johann Wolfgang von Goethe in Sachen Naturwissenschaften und Gärtnern abgucken kann, dann ist es sein Wissensdurst, meint auch Michael Sperber. Auch wenn der Dichter selbst seine eigenen Anstrengungen und Bemühungen des Lernens manchmal unterschätzt.
Vielleicht noch eine schöne Anekdote. Als er herkam und im Garten am Stern, hatte er sich überhaupt erstmal mit Blumen befasst. Er kam ja aus einer Großstadt, also sein Großvater außerhalb von Frankfurt, schon einen Garten gehabt. Da gab es auch Nelken. Damals war es ja eine richtige Mode. Es gab unzählige Sorten. Er war jetzt vielleicht nicht so der Sortenliebhaber, aber er hat sich, wenn es eine Pflanze gab, die irgendwie besonders oder eigenartig gewachsen ist, besondere Eigenschaften hatte, hat er sich damit beschäftigt. Und in seinem ersten eigenen Gartenhaus mit Garten hat er, indem er Blumensträuße gebunden und verschenkt hat, sich mit allen Blüten befasst und nach ein, zwei Saisons war er da sattelfest. Und dann trieb ihn seine Neugier einfach weiter und er hat die botanischen Pflanzennamen gelernt. Und er hat wohl eine ganze Tapete damit vollgeschrieben. Und er sagte als alter Mann dann, schade, irgendwann hat er sie weiß überstrichen. Das hat ihn echt bedauert.
Das kann ich gut nachvollziehen, die Tapete mit den botanischen Namen in Goethes Handschrift. Die hätte mich auch interessiert. Bis zum 1. November ist also noch Zeit, Goethes Garten und Wohnhaus in Weimar am Frauenplan zu besuchen. Das Goethe-Museum am Frauenplan, das bleibt aber geöffnet, genauso wie Goethes Garten, ein bisschen außerhalb von Weimar an der Ilm. Es gibt auch jede Menge Literatur über Goethes Gärten. Mein Lieblingsbuch zum Thema ist zwar vergriffen, aber man bekommt es noch auf Plattformen für antiquarische und gebrauchte Bücher. Es heißt Mit Goethe im Garten und geschrieben hat es Renate Höking mit Bildern von Marion Nickig. Ein tolles Buch voller Geschichten über den Dichter, über seine Pflanzen und natürlich über seine Gärten. Und ein allerletzter Hinweis noch. Ich war jetzt selbst gerade eingeladen in einen Podcast, in dem es um das Fahrradfahren geht. Antritt heißt der Podcast von Detektor FM. Und da habe ich mit Gerolf Meyer über meine Erlebnisse hinter den Kulissen des Gartenradios gesprochen, weil ich immer, wenn es möglich ist, mit dem Fahrrad zu meinen Gesprächspartnern, Partnerinnen unterwegs bin. Und ich habe ihm auch von meinem bepflanzten Gartenradio erzählen dürfen. Und wir haben festgestellt, dass es lustigerweise eine ganze Reihe Schnittmengen zwischen Radfahren und Gärtnern gibt. Wenn ihr mal reinhören möchtet, wie immer packe ich Bilder und auch alle Infos in die Shownotes bzw. auf gartenradio.fm. Ganz herzlichen Dank fürs Unterstützen, fürs Abonnieren und Weitersagen und vor allem fürs Hören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut.
Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Pirol. Gartenradio Ausblick.
Beim nächsten Mal, da reden wir über Wasser. Wir haben einen heißen, einen trockenen Sommer hinter uns. Ich weiß nicht, wie viele Gespräche ich geführt habe, in denen es immer wieder um die Frage ging, wie machst du das mit dem Gießen? Leben meine Pflanzen noch oder sind sie eingegangen? Und dann hat es endlich wieder geregnet und dann kommen so Fragen, super, aber reicht der Regen für die Pflanzen aus? Kann ich die wieder fit gießen oder kann ich es auch übertreiben, also zu viel gießen, weil die Pflanzen das ganze Wasser gar nicht mehr gewohnt sind und vielleicht auf das Wassersparprogramm umgestellt haben? Und was versteht man eigentlich unter einer Wasserembolie? Ja, was lernen wir aus diesem Sommer über das Gießen und auch über das Wasser an sich? Darüber rede ich mit Janek Weber, Gärtner in der Alexianer Klostergärtnerei.